Warum kommt der Nahe Osten nicht zur Ruhe?
Am Samstag, den 17. September 1983, sind die zwei wichtigsten Feste der Moslems und der Juden auf den gleichen Tag zusammengefallen, das Eid al-Adha und der Yom Kippur. Beim islamischen Fest, am Ende der Pilgerfahrt nach Mekka, werden in allen islamischen Ländern Lämmer geschlachtet, zum Gedenken an die von Allah geforderte, unverhinderte Opferung Ismails durch Abraham, seinen Vater.
Beim Yom Kippur aber gedenken viele Juden vor Gott ihrer Sünden und üben sich in einer tiefen Trauer und Reue. Beide Feste spiegeln die Verwirrung der Geister wider und zeigen die letzten Ursachen der verkrampften Lage im Nahen Osten.
Die Moslems wollen mit einer Verdrehung der Abrahamsgeschichte den verheißenen Segen Gottes für die Isaak-Christus-Linie auf sich, die Kinder Ismails und Nachfolger Mohammeds, legen. Die Juden aber üben sich in einer Buße im alttestamentlichen Sinne ohne den Gekreuzigten und wollen eine Reinigung ihrer Gewissen durch eigene Zerknirschung ohne das Blut des Lammes Gottes erreichen.
Beide Religionen leben zwar in einer tiefen Religiosität, aber bauen sich auf falsche Heilstatsachen auf. Beide leben in einem antichristlichen Geist außerhalb der Gnade des neuen Bundes und sind deshalb gezwungen, durch eigene Leistung ihre eigene Gerechtigkeit zu schaffen.
So bleibt das jeweilige Religionsgesetz bei den Juden und bei den Moslems die Basis und das Fundament ihrer Religion und Kultur. Sie leben mehr als wir wissen unter dem Gesetz und können nur in seinen Bahnen denken. Sie empfinden das als Recht, was ihr Gesetz erlaubt.
Beide Kulturen sind nicht auf Vergebung, Toleranz oder Gnade aufgebaut, sondern müssen ihr Recht durchsetzen, wenn nötig auch mit Gewalt. In der Tora und im Koran stehen dieselben Worte, Auge um Auge, Zahn um Zahn, 2. Mose 21, 24 und Sure 5, 45.
So klammern sich viele Juden am verheißenen Land, der Westbank und dem Gaza-Streifen fest und würden es als Schuld ansehen, wenn sie auch nur eine Handbreit Boden zurückgeben würden. Die Moslems aber müssen die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit, wenn nötig, mit der Waffe erkämpfen. Deshalb stellt der 35-jährige Krieg im Nahen Osten letztlich eine nicht endende Kette von Blutracheakten dar. Der Kampf ums Recht erlaubt keinen Friedensschluss.
Beide Völker müssen kämpfen und können ihr Recht nicht aufgeben, da es in ihren Religionen verwurzelt ist. Der unbarmherzige Krieg im Nahen Osten ist ein erschütterndes Dokument für den Zusammenstoß zweier Kulturen, die versuchen, ohne Christus und seine Gnade zu leben. Ohne den Gekreuzigten aber gibt es keinen bleibenden, anhaltenden Frieden. Deshalb ist die antichristliche Haltung der Moslems und der Juden die tiefste Ursache der wachsenden Unruhe im Nahen Osten, welche die Welt nochmals an den Rand des Abgrundes eines neuen Weltkriegs treibt.
Auf diesem Hintergrund wollen wir jetzt drei verschiedene Abschnitte und Entwicklungen im Kampf der Araber gegen Israel in den letzten 35 Jahren herausstellen.
Jamal Abdel Nasser hatte in seiner 14-jährigen Regierungszeit von 1956 bis 1970 versucht, die arabischen Massen zu mobilisieren und mündig zu machen, indem er die eindringenden Gedanken und Kräfte des Kommunismus mit dem Islam verbinden wollte. Er schuf einen islamischen Sozialismus, enteignete Großgrundbesitzer, Banken und Firmen, baute Schulen für die 70% Analphabeten in seinem Land und näherte sich mit Algerien, Libyen, Syrien, dem Irak und Südjemen zusammen der Sowjetunion und erhoffte sich von dort Waffen, Entwicklungshilfe und jede andere Unterstützung, um die Agrokultur der Araber in eine Israel-ebenbürtige Technokultur umzuwandeln.
Nasser ist 1970 gestorben, aber sein Erbe wirkt bis heute nach. 5 arabische Staaten, Algerien, Libyen, Südjemen und der Irak, sind sozialistische, islamische Staaten geblieben, die versuchen, durch einen straff geführten Polizeiapparat ihre zurückgebliebenen Länder zu entwickeln. Besonders die DDR ist vom Ostblock beauftragt worden, die ideologische und wirtschaftliche Entwicklung der arabisch-sozialistischen Staaten voranzutreiben. Der Sechstagekrieg 1967, die Stärkung der PLO in ihren Umsturzkämpfen in Jordanien 1970 und 1971 und die Katastrophe des 8-jährigen Bürgerkrieges im Libanon gehen zu einem großen Teil auf das Konto Nassers, der eine Leitfigur für linksgerichtete arabische Staaten bis heute geblieben ist.
Der Schock des Sechstagekrieges 1967, in welchem 2 Millionen Israelis in einer Woche 100 Millionen Araber besiegten, wirkte lange nach. Nicht nur wurde die PLO zur Radikalität getrieben, sondern viele Moslems sahen im wachsenden Materialismus, Modernismus und Liberalismus aus West und Ost die Ursachen zum Zorn Gottes, der ihnen keinen Sieg über Israel schenkte, weil sie nicht als seine Moslems streng nach dem islamischen Gesetz lebten.
So konnte Ayatollah Khomeini zur Leitfigur eines neuen Zeitabschnittes in der Nahostgeschichte werden. Er verlangte die Ausmerzung aller westlichen und östlichen Ideen in Persien und predigte eine Umkehr aller Moslems zu Allah, damit der islamische Gottesstaat auf dieser Erde wieder, wie bei Mohammed, Wirklichkeit werden könnte. Die persische Revolution erreichte mit ihrer Staatsgründung am 11. Februar 1979 ihren Höhepunkt und erschütterte die islamische Welt mehr, als dies uns im Westen bewusst ist.
Der bald 4-jährige Krieg in Afghanistan, der mit fatalistischer Zähigkeit geführt wird, der unversöhnliche Golfkrieg gegen den Irak, mit seiner riesigen Öllache und unabsehbaren Umweltverschmutzung, der brutale Bürgerkrieg in Syrien zwischen Moslembrüdern und Baas-Regierung sowie der lange Kampf um die besetzte Kaaba in Mekka und der Mord Sadats gehen weitgehend auf das Konto dieses freudelosen Kreises zurück.
Er hat alle nichtmuslimischen Männer und Frauen im Sommer 1980 als unrein bezeichnet, so wie Hunde, Schweinekot und der Schweiß eines Kamels, das seine eigenen Exkremente frisst, als unrein gelten. Der Ayatollah hat auch das Prinzip Christi umgedreht und lehrt, es ist besser Unrecht zu tun, als Unrecht zu leiden. Der ursprüngliche Islam Mohammeds fand in Khomeini seine fanatische Wiederauferstehung.
Während wir in unseren geheizten Räumen leben, sind mehrere Kontingente der amerikanischen Eingreiftruppe auf dem Weg in den Persischen Golf, um die Straße von Hormuz zu bewachen. Der Iran hatte gedroht, dieses Nadelöhr für alle Öltransporte aus dem Nahen Osten zu sperren, falls die an den Irak gelieferten neuen französischen Jäger mit ihren Luftbodenraketen die iranischen Ölfelder und Tanker zerstören würden.
Die Fieberhitze im kranken Nahen Osten steigt also wieder, obwohl sie im Libanon bereits die Siedehitze erreicht hat. Dort stehen die von Syrern und Israelis bewaffneten Drusen den christlichen Phalangisten gegenüber, die sich weigerten, mit Israel einen Teilfrieden nach der Zerschlagung der PLO in Beirut im Sommer 1982 zu unterschreiben, damit der Libanon nicht von den übrigen arabischen Staaten isoliert und vom Ölgewinn abgeschnitten würde.
Hunderte von Christen wurden geschlachtet und Dutzende von christlichen Dörfern im Schufgebiet ausgeraubt. Einheiten der 6. amerikanischen Flotte liegen vor Beirut, während die UdSSR in Syrien, ihrem Flugzeugträger in der arabischen Welt, eine Armee mit modernsten Panzern, Raketen und Atom-U-Booten aufbaut.
Dies ist der 3. Charakterzug in der Geschichte des Nahen Ostens. Das seit der Ölpreiserhöhung der OPEC-Länder während dem Yom Kippur-Krieg am 17. Oktober 1979 die beiden Weltmächte mit oder ohne Willen in die eskalierende Auseinandersetzung zwischen Israel und den Moslems hineingezogen werden. Die Feuerkraft eines modernen Flugzeugträgers ist heute größer als die Zerstörungsgewalt aller Bomben und Granaten, die im Zweiten Weltkrieg insgesamt verschossen worden sind.
Die Amerikaner versuchen schon seit Jahren, einen Kompromiss zwischen den feudalistisch beherrschten arabischen Ölstaaten und Israel herbeizuführen und wollen beide schützen, damit der Ölfluss für die westliche Industriewelt nicht aufhört. Gleichzeitig aber stärkt der kommunistische Ostblock die sozialistischen Araberstaaten, denn die UdSSR muss, ob sie will oder nicht, politisch oder mit Krieg, sich den Zugang zu den Ölquellen des Nahen Ostens öffnen, wenn nicht alle Gliedstaaten des Ostblocks wegen Ölmangel zur Mittelmäßigkeit im industriellen Wettbewerb der Völker herabsinken wollen.
Dieser Entwicklung in den arabischen Staaten, vom islamischen Sozialismus Nassers zum Gottesstaat Khomeinis und dem Aufmarsch der Großmächte zum Kampf um die Ölquellen, steht eigenartigerweise auch in Israel eine ähnliche Entwicklung gegenüber.
Als 1948 der Staat Israel, der war und nicht mehr war und nun wieder ist, in das Licht der Geschichte trat, versuchte Ben-Gurion, der Sohn des Löwen, den neugeborenen Staat der Juden, die aus vielen Völkern und Kulturen zusammengeströmt waren, mit dem Band des israelischen Sozialismus zu einigen. Wissen Sie, dass 90% des israelischen Bodens Staatsbesitz sind, dass nur 3% des Landes einzelnen Juden gehört und 7% in nichtjüdischem Besitz sind?
Wer dazu noch die Geschichte der 232 Kibbuzim und der 392 Moschawim studiert, begreift, dass hier versucht wurde, mit einem biblischen Kommunismus beispielsloser Art eine neue Gesellschaft aufzubauen, in der etwa die Ministerpräsidentin Golda Meir kein höheres Gehalt bezog als ein Busfahrer in Tel Aviv. Zweifellos hat dieser zionistische Sozialismus gewaltige Kräfte freigesetzt, die beinahe spielend die arabische Übermacht 1967 besiegten.
Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Der Yom Kippur-Krieg im Oktober 1973 sollte Israel im Innersten erschüttern. Mit etwas mehr Schwung und Strategie wäre den Syrern und Ägyptern beinahe ein Vorstoß ins Herz Israels gelungen. Das Umdenken nach dieser beinahe Niederlage und einem teuer erkauften Sieg begann auch in Israel. Dazu kam der Unmut der emotional empfindenden orientalischen Juden, welche sich als Benachteiligte den intellektuellen europäischen Juden gegenüber vorkamen.
So konnten im Juni 1978 die religiösen Parteien in Israel die Sozialistische Arbeiterpartei, die 30 Jahre lang von 1948 bis 1978 regiert hatte, ablösen. Begin wurde Ministerpräsident und hat in den 5 Jahren seiner Regierung parallel zu Khomeini bewusst einen religiösen Staat angestrebt. Politik war nicht mehr nur die Kunst des Möglichen, sondern wurde alttestamentlichem Denken untergeordnet. Judäa, Samarien, die Golanhöhen und der Gaza-Streifen wurden stärker als bisher unter israelische Oberhoheit gestellt. Beginn schwor öffentlich, dass keine Handbreit des verheißenen Landes zurückgegeben würde, solange er Ministerpräsident bliebe.
Die besetzten Gebiete wurden systematisch besiedelt. Bis zum 15. August 1983 waren 124 Wehrsiedlungen, darunter 17 Städte, aus dem Boden gestampft worden. Bis 1987 soll die Gesamtzahl jüdischer Siedlungen in den besetzten Gebieten auf 165 ansteigen. Kaum jemand glaubt in Israel noch an die Rückgabe der annektierten Gebiete an die Araber, entsprechend den Beschlüssen der Vereinten Nationen.
Das aber zeigt, dass auch Israel nach der sozialistischen Ära und nach der religiös ausgerichteten Regierung unter Begin in zunehmendem Maße die Weltmächte herausfordert. Besonders der Krieg gegen die PLO in Beirut im Sommer 1982 zur Sicherung der Nordgrenze Israels hat nach dem Massaker der Libanesen an den Palästinensern im Shatila-Camp das Missfallen der Weltmeinung hervorgerufen.
Den Ölmächten ist zwar eine Ausstoßung Israels aus den Vereinten Nationen bisher durch die Bestechung der dritten Weltländer noch nicht gelungen, obwohl sie versuchten, Israel als rassistisch, narzisstisch und kolonialistisch zu verdammen. Jedoch Israel bläst immer stärker der Gegenwind aus den USA ins Gesicht. Die amerikanische Regierung versucht, die israelische Regierung zu Kompromissen mit den Arabern zu zwingen, besonders da die USA auf Druck der 6 Millionen amerikanischen Juden mehr oder weniger widerwillen Israel jährlich mit Milliarden Dollars unterstützen.
Doch Israel blieb bis heute hart und sieht vor, seine letzten Freunde im Westen zu verlieren, als seine Existenz in Frage stellen zu lassen. Israel glaubt nicht an fremde, gut gemeinte Garantien, sondern baute die viertstärkste Armee der Welt auf, wie nach der Zerschlagung der PLO in Beirut in angloamerikanischen Zeitungen gelesen werden konnte. Israel produziert heute so viele moderne Waffen im eigenen Land, dass sie bis zu einem Drittel der Eigenproduktion ins Ausland verkaufen, um der galoppierenden Inflation im eigenen Lande Einhalt gebieten zu können. Man hört auch immer wieder, dass Israel mindestens 30 Atombomben hergestellt hat. Andere sagen, dass die Zahl 100 bereits überschritten ist. Die Neutronenbombe wird nicht lange auf sich warten lassen.
Auch in Syrien sollen strategische Atomwaffen unter russischer Kontrolle liegen, und Gaddafi zahlt jeden Betrag, um eine islamische Bombe zu produzieren und sie in seinen Besitz zu bekommen. Jede Form von internationaler Erpressung wäre dann denkbar.
Es ist verständlich, dass aufgrund solcher Spannungen, wie sie aus der Rückgabe der Sinai-Halbinsel an Ägypten 1982 und dem Massaker im Libanon sowie der nicht zu bremsenden Inflation wegen den überdimensionalen Rüstungsausgaben entstanden, immer wieder einzelne Juden versuchen, mit radikalen Mitteln das Kommen des Messias zu beschleunigen.
Der Bau des dritten Tempels wird zunehmend diskutiert, geplant und der alte Tempelplatz so weit als möglich untersucht. Fachleute sagen, sie hätten jetzt den Ort des Allerheiligsten gefunden. 43 fanatische Juden versuchten am 11. März 1983 durch einen unterirdischen Gang den Tempelplatz zu erstürmen, um dort anzubeten, wo es ihnen seit 1900 Jahren verboten war, und Gottesdienste durchzuführen. Manche orthodoxe Juden glauben, dass die Herrlichkeit Gottes immer noch über dem Tempelplatz schwebt und darauf wartet, dass der dritte Tempel gebaut würde, um durch neue tägliche Opfer versöhnt, wieder in der Mitte des alttestamentlichen Volkes Wohnung zu machen. Der Bau eines neuen Tempels mit seinen zahllosen Tieropfern steht vielleicht in nicht mehr allzu weiter Entfernung.
Es ist verständlich, dass die jüdische Heilserwartung durch eine wachsende Bedrängnis Israels belebt wird. Das heißt aber nicht, dass das israelische Militär sich nicht mit den realen Gegebenheiten in der Welt nüchtern auseinandersetzt.
Ein jüdischer Parlamentarier antwortete auf Fragen im israelischen Radio am Beginn des jüdischen neuen Jahres 1982-83, dass ein Krieg der UdSSR gegen Israel heutzutage in den Bereich des Möglichen gerückt sei und der israelische Generalstab strategische Vorbereitungen für einen solchen Eventualfall diskutiere und plane. Jener Parlamentarier meinte weiter, dass unter dem Gesichtspunkt von Hesekiel 38 und 39 mit einem Angriff des Ostblocks zusammen mit Persern, Jemeniten, Äthiopiern und Libyern zu rechnen sei. Dabei, so die Worte des Parlamentariers am Radio, werde Israel zwar großen Schaden leiden, aber zum Schluss doch siegen.
Eine besondere Note bekamen solche Überlegungen durch die Bezeichnung des neuen jüdischen Jahres, das die Zahl 5744 hat, mit dem Namen Tishmat, der aus den Zahlen dieses Jahres abgelesen werden kann. Das Wort Tishmat heißt zerstöre. Nicht wenige Juden blicken auf die letzten Monate des Jahres 1983 und die ersten zwei Drittel von 1984 mit Sorge oder Entsetzen, weil sie Entwicklungen ahnen, die auf sie zukommen, die weit über die Bedeutung des Nahen Ostens hinausgehen.
Der Rücktritt Begins am Anfang des neuen jüdischen Jahres und der Versuch der Bildung einer nationalen Regierung aus allen wichtigen Parteien hängen nicht zuletzt auch mit der Naherwartung einer kommenden Belastung größten Ausmaßes zusammen.
Aber nicht nur die jüdische Apokalypse, auch der Islam macht sich Gedanken über die Zukunft im Nahen Osten. Ein amerikanischer Professor und früherer Christ, der Muslim geworden ist, wurde von Saudi-Arabien beauftragt, eine strategische Studie im Blick auf Hesekiel 38 und 39 für die Ölländer auszuarbeiten. Dieser Mann, Tom Griffith mit Namen, schrieb ein Buch Sound the Alarm, Schlagt Alarm, in welchem er 1981 ausführte, dass die Sowjetunion wahrscheinlich bis in 3, höchstens in 8 Jahren gezwungen sein werde, sich einen Weg zum Nahostöl zu bahnen, weil die russischen Ölvorkommen für die wachsende Ostblockwirtschaft nicht mehr ausreichen.
Die einzigen Faktoren, welche die UdSSR auf dem Weg zum Öl hindern können, seien der Staat Israel und USA, weshalb mit einem Krieg der UdSSR gegen Israel frühestens 1984 oder spätestens 1989 gerechnet werden müsse. Der Verfasser dieses Buches, ein Muslim, forderte die Ölländer auf, sich politisch und militärisch auf solche möglichen Entwicklungen einzustellen, falls sie überleben wollten.
Aber es geht im Nahen Osten nicht nur um die Existenz des Staates Israel, auch nicht allein um die Findung einer Heimstätte für die vertriebenen und verbitterten Palästinenser, auch nicht nur ums Öl, sondern um eine viel weiterreichende Entwicklung. Wir als Christen wissen, dass die vielen im Nahen Osten zusammenwirkenden Kräfte nichts anderes darstellen als eine Zusammenballung aller antichristlich gesteuerten Mächte, die das Recht erhalten, vor dem Kommen Christi sich zu entfalten, damit das Böse böse und der Gute gut werde.
So hören wir in unseren Tagen eine zunehmende Zahl von Stimmen, die 1984 mit dem Auftreten des personifizierten Antichristen rechnen. Das hat nichts mit dem Buch von Orwell mit dem Titel 1984 zu tun, welches einen kommenden Weltdiktator beschreibt. Jedoch sahen wir in Los Angeles im vergangenen Sommer eine christliche Fernsehsendung, die mit einem Angriff Russlands auf Israel im Jahr 1984 rechnete, den Beginn des dritten Tempelbaues und die Machtentfaltung des Antichristen auf Ende 1984 ansetzte, die große Trübsal und Entrückung im Jahre 1987 erwartet und 3,5 Jahre später das Kommen Christi für möglich hielt. Soweit diese öffentlich ausgestrahlte Fernsehsendung. Interessant war die Konsequenz der Sendung, welche die Zuschauer auf kommende Leiden um Christi willen vorbereiten wollte und sie aufforderte, rechtzeitig ihre geschäftlichen und finanziellen Planungen im Sinne Christi zu treffen.
Auch andere ernstzunehmende Brüder in Deutschland setzen den Beginn der 70. Jahrwoche auf Frühjahr 1984 an. Wir müssen zudem allem bekennen, dass wir in der evangelischen Karmelmission keine prophetische Gabe besitzen und nicht in Anspruch nehmen, die Zukunft deuten zu können oder gar zu wissen, in welchem Jahr der Herr Jesus Christus kommt. Aber aufgrund unseres regelmäßigen Studiums der politischen, wirtschaftlichen und militärischen Entwicklungen im Nahen Osten sowie beim Vergleich der jüdischen, islamischen und christlichen Zukunftserwartungen erkennen wir, dass die kommende Zeit schwieriger und spannender wird als die vergangene. Es wird nicht nur wie schon immer Friede, Friede heißen und doch kein Friede sein, sondern die ganze Weltgeschichte drängt unaufhaltsam dem Kommen Christi entgegen. Wir sind dem Ziel unseres Daseins sehr nahe gekommen. Deshalb tun wir gut daran, das Lied von Philipp Friedrich Hiller neu zu bedenken, der uns gelehrt hat, mit freudiger Erwartung zu singen:
Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und ziehet dir entgegen. Du kommst uns ja zum Segen.